Bayern 3 Podcast.
Mensch Otto.
Mehr Zeit für Menschen.
Mario, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch. Guten Tag.
Und du hast unfassbar coole Ketten um.
Ja, ich habe genau drei.
Was für einen Mann relativ untypisch ist, weil du gleich drei hast.
Ja, das ist ein Sammelsurium. Das ist entstanden in den letzten 5 Jahren, muss man sagen. Die lange Kette hier.
Das ist so eine Holzkette mit Holzperlen?
Genau, das ist eine Mala vom Dalai Lama. Die habe ich jetzt schon seitdem ich dort war, seit 2011.
Die hast du von ihm persönlich bekommen?
Nicht persönlich, ich habe sie segnen lassen von ihm. Und das ist eine Kette, die ich früh, das ist so eine Zeremonie, wenn ich früh aufstehe, dann nehme ich meine Kette. Die lege ich natürlich nachts auf den Nachttisch. Und dann nehme ich die hoch und dann ziehe ich die mir über den Kopf und dann nehme ich mir so vor in 2 Sätzen, dass ich heute versuche, ein guter Mensch zu sein.
Und das klappt dann auch?
Es klappt nicht immer, aber man versucht das. Man geht schon mal mit dem Vorhaben in den Tag hinein und das ist ja schon mal hilfreich.
Stimmt. Ja. Zumindest in dieser Stunde wäre es mir auch ganz recht, wenn du ein guter Mensch wärst.
Ich habe das heute früh tatsächlich gemacht, auch im Hotel, wie immer. Ich habe das genommen. Heute früh habe ich mir besonders viel Zeit gelassen und habe gesagt, okay, heute ja, wirst du ein guter Mensch sein.
Gut, die andere Kette, die ein bisschen kürzer ist, an einem Lederband.
Ja,
was ist das?
Das ist ein Stein, den ich nicht genau definieren kann, weil ich mich mit Steinen nicht so gut auskenne. Aber den Stein, den hat mir meine Frau von
Neuseeland. Ist türkis, oder?
Ist türkis. Sobald ich das der Kleine ist wohl der Wichtige. Und den legt meine Frau ab und zu auch mal raus bei Vollmond, dass er sich aufladen mit guter Energie. Und
wow,
den hat sie mir aus Neuseeland mitgebracht. Und eben auch diese, wenn wir gleich noch die dritte Kette besprechen wollen, hat sie mir auch geschenkt, hat sie selbst getöpfert.
Was ist da dran, so ein grünes?
Das ist so ein Yin und Yang Zeichen.
Okay.
Sie hat es aber selbst kreiert. Also das Yin und Yang in ihrer, sag ich mal, Fantasie dort.
Ach, das weibliche und das männliche Element.
Genau, und das soll auch halt so eine Verbindung so zwischen uns halt auch bekräftigen und darstellen.
Das heißt, mit diesen drei Ketten kann dir eigentlich nichts mehr passieren.
Denkt man.
Glaubst du es?
Ja, ich glaube es nicht unbedingt, aber ich glaube, dass sie mir helfen, weil letztendlich natürlich das, was passiert, natürlich auch viel mit der persönlichen Einstellung zu tun hat, mit dem Denken,
natürlich,
mit dem Gefühlen, das ist ganz klar.
Ja, aber du wirkst sehr optimistisch auf mich.
Ich bin optimistisch. Das
drückt dieser Eindruck.
Ich bin optimistisch, weil das jetzt das einzige Gefühl im Leben ist, was einen auch verhältnismäßig gut durch diese Zeit hier auf der Erde bringt.
Ich habe einen wunderbaren Satz von dir gelesen in der Vorbereitung, der natürlich zu einem Abenteurer passt. Früher hatte ich Sehnsucht, heute habe ich Vorfreude.
Ja, Sehnsucht ist ja letztendlich Vorfreude. Wobei ich jetzt letzten Zeit öfters drüber nachgedacht habe, dass eine Sehnsucht kann auch so ein bisschen ein Zeichen sein, dass man nicht im Moment direkt glücklich ist. Man sucht nach dem Glück.
Ja, klar.
Ja, und das ist eigentlich so ein Ding, wo ich überlege, ob ich da irgendwann mal rauskomme, dass ich einfach sagen kann, okay, ich weile in mir glücklich.
Ja, das ist ein hehres Ziel.
Ja, aber das ist ein...
Aber wenn du irgendwann so wärst, dann wärst du ja auch nicht mehr auf der Suche nach Abenteuern. Dann würdest du ja auch nicht mehr durch die Welt reisen, sondern würdest du wahrscheinlich irgendwo in einem Schrebergarten sitzen, auf der Bank, mit einem Bier in der Hand und würdest sagen, so ist es, das Leben ist prima.
Ob ich da ein Bier in der Hand habe, weiß ich noch nicht, aber...
Oder ein Tee
zum Beispiel, ja, aber das Ding ist das, warum hat man diese Sehnsucht? Hat man die Sehnsucht, weil man nicht glücklich ist? Das muss man auch sich selbst hinterfragen. Oder ist das einfach ein Lebensinhalt? Ist das der Seelenplan, der einen durchs Leben treibt?
Sagt, wie ist es okay, bei dir?
Ich glaube, dass es ein Seelenplan ist, weil ich bin an sich auch in Deutschland recht glücklich.
Worauf hast du gerade Vorfreude?
Jetzt habe ich gerade Vorfreude aufs grüne Band, dass er dieses Jahr kommt und auf die Buchveröffentlichung, die ja in 3-4 Tagen jetzt stattfindet und derzeit bin ich da sehr...
Das grüne Band, für die wenigen, die das vielleicht nicht wissen, das ist der ehemalige deutsch-deutsche Grenzstreifen.
Richtig.
1400 Kilometer lang.
Knapp.
Den du bewandert hast oder noch dabei bist?
Ich bin dabei. Ich habe eben schon 800 Kilometer zurückgelegt. Das war eine sehr emotionale Reise durch Thüringen durch, weil Thüringen hat die längste Strecke.
Ist deine eigene Vergangenheit auch zum Teil?
Ist meine eigene Vergangenheit. Ich war ja 2-mal wegen Republikflucht im Gefängnis gesessen.
In der DDR aufgewachsen?
DDR aufgewachsen, hinter den Grenzzäunen auf der anderen Seite, wo man immer so auch von Freiheit träumt. Und so als 15-Jähriger habe ich dann das erste Mal über diese Republikflucht laut nachgedacht. Und das wurde mir auch zum Verhängnis.
Wurdest gleich inhaftiert?
Wurde inhaftiert, 2,5 Monate.
Stimmt es, dass du damals über Weihnachten inhaftiert warst und an einem Eisenbett festgekettet warst?
Ja, das stimmt, ja.
Wie lange?
Das Festgekettete, das waren so 2 Tage. Also das war, man hat mich da so auf 2 Matratzen geschmissen, angekettet, Füße, Arme.
Ein 15-Jährigen?
15-Jähriger, ja.
Das, weil du laut drüber nachgedacht hast, dass du dieses Land, die DDR, damals verlassen wolltest.
Das war nicht der Grund. Der Grund war, dass ich eben sehr verzweifelt war. Man hat mich eingesperrt, man muss sich das vorstellen, mit 15 Jahren. Man kommt an seine Grenzen. Ich hatte bis dahin immer so dieses Freiheitsgefühl in mir. Ich dachte, okay, mir kann an sich nichts passieren. Und dann kommt auf einmal jemand und sperrt dich ein mit Kriminellen und so weiter. Das war für mich auch eine ziemlich harte Erfahrung. Und dann waren Selbstmordgedanken da und so weiter. Und die wollten mich auch vielleicht nur schützen, dass ich mich nicht umbringe. Aber letztendlich war es doch ganz schön hart, weil geredet hat mit mir niemand. Das war einfach so.
Also eine Reise in deine eigene Vergangenheit, das grüne Band. Aber zunächst wollte ich ja mit dir eigentlich über dieses Buch sprechen. Sehnsucht, Wildnis, Abenteuer in Kanada und Alaska.
Das ist das aktuelle Abenteuer, ja, was wir abgeschlossen haben.
Das ist schon ein paar Jahre her.
Ja.
Du bist mit deiner Frau zusammen, mit Ramona, von Ost nach West durch Nordamerika
richtig
gereist. nicht zu Fuß, sondern beschreibt doch gleich mal euer Expeditionsmobil. Ein Wahnsinn, dieses Ding.
Das Expeditionsmobil ist von außen gesehen im Wahnsinn. Ich habe das damals auch hier in der Nähe von München in Dachau mir abgeholt von der Bereitschaftspolizei. An sich mit der Absicht, eine friedliche Mission zum Dalai Lama zu machen, was ich auch gemacht habe. Ich wollte es im Nachgang verkaufen, hat mir niemand abgekauft. Und dann habe ich gedacht, gut, komm, jetzt bist du in Kanada, Alaska unterwegs, Wohnmobil, macht Sinn, fahr doch gleich
mal. Aber es ist ja nun kein Wohnmobil, zumindest war es mal nicht so gedacht, sondern es ist ein ehemaliger Wasserwerfer. Richtig. Ein ausrangierter Wasserwerfer der Münchner Polizei.
Richtig. Ein ausrangierter Wasserwerfer, den man tatsächlich ersteigern kann im Internet, solche Fahrzeuge. Ich konnte ihn ersteigern damals und ich habe diese Chance genutzt.
Was hast du bezahlt dafür?
24.000 Euro damals.
Und mit dem habt ihr dann Nordamerika durchquert?
Richtig.
Umgebautes Teil wahrscheinlich.
Wir haben das ein bisschen umgebaut. Wir haben die
kann auch kein Wasser mehr werfen, nehme ich an.
Der kann kein Wasser mehr werfen. Der wird auch ohne Werfertürme verkauft. Also diese Spritzen sind nicht mehr drauf, wenn man das Auto holt. Aber der Wassertank war noch drauf, das ist ganz klar. Da haben wir dann eine Kabine hinten drauf gebaut, wo wir drin leben konnten und so weiter.
Dieses Ding sieht so geil aus.
Das ist auch 3 Achsen, 15 Liter Hubraum, hat nur 280 PS, aber...
Und Benzin kostet ja nichts da drüben.
Diesel. Dieselfahrzeug, ja, kostet... kostet schon in Kanada auch. Also nicht, dass es ist billiger wie hier. Aber kostet schon. Aber das ist ja nicht das Thema. Man fährt ja nicht jetzt damit rum permanent, sondern man übernachtet ja drin und fährt von A nach B. Und die Abenteuer, die wir dann erlebt haben, sind ja außerhalb des Fahrzeugs geschehen.
Also, wenn man sich dieses Buch durchblättert, was ich natürlich getan habe, dann kriegt man Fernweh. Das kann man gar nicht verhindern. Ja. Also, wer da nicht Lust kriegt, irgendwo hinzufahren, der lebt, glaube ich, nicht mehr.
Ist möglich.
Was war denn eure Idee damals? Also, warum gerade Nordamerika und warum gerade mit so einem Riesenmobil dadurch? Na gut, die auch wandern können oder radeln oder was auch immer.
Richtig, sind das die Distanzen natürlich, die da drüben auch immer stehen. Ich habe auch Leute getroffen, die durch Kanada getrennt sind, gewandert sind. Die sind natürlich dann auch 3-4 Monate unterwegs gewesen, um von Ost nach West zu kommen. Haben wir letztendlich auch gebraucht, aber wir haben natürlich immer wieder unterwegs gestoppt, weil wir mussten uns auch erstmal unseren Ängsten stellen. Wir kommen aus der Stadt, die Wildnis, Bären. Ich habe zum Beispiel Bärenangst. Ne?
Und deswegen dieses ehemalige Wasserwerfermobil.
Nicht deswegen.
Da sind wir sicher. Da kommen die Bären nicht hoch.
Ja, es, auf jeden Fall ist es beruhigend. Beruhigend ist es, wenn man in dem Wasserwerfer sitzt. Aber wir haben dann die Bären natürlich auch ziemlich nah erlebt. Wir haben ja Leute besucht, die Bären hatten, haben die interviewt. Das findet man ja auch alles in dem Buch, diese Porträts von den Menschen, die eben außerhalb der Zivilisation sich niedergelassen haben und leben
dort. Ihr habt da ein paar tolle Porträts von Menschen beschrieben, die da als Einsiedler unterwegs sind.
Ja.
Was haben die alle gemeinsam? Also wieso macht man das, sich als Einsiedler irgendwo in der Wildnis Nordamerikas niederlassen?
Vielleicht sind die alle in gewisser Form zivilisationsmüde gewesen auch. Manche sind reingewachsen, die hat die Abenteuerlust in der Wildnis verschlagen, sind dann dort hängen geblieben, haben sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch selbst reflektiert, warum, wieso, weshalb sind die so. Und eine zum Beispiel war ja Unternehmer früher gewesen, wie ich auch, hat sein Zeug verkauft, ist rüber nach Dawson City gezogen mit seiner Familie, hat sich dort ein Blockhaus gebaut und lebt dort schon seit 15 Jahren.
Alle, die ihr da getroffen habt, sind die zufriedener als früher?
Ich hatte den Eindruck, ja. Die haben sich auch sehr geerdet, die Menschen dort. Die leben natürlich in der Natur und da haben wir manchmal nicht so mehr den Bezug dazu hier, speziell bei uns auch in der Zivilisation, in dieser Enge, die wir hier leben. Und die sind sehr mit der Natur verbunden, leben mit der Natur, von der Natur natürlich auch jagen und haben natürlich, der Holly hat sie mir gesagt, ihr habt die Uhr, ich habe die Zeit. Mhm. So, und das sagt schon viel.
Das ist ja auch so ein alter Indianersatz.
Ist vielleicht ein alter Indianersatz, aber letztendlich steckt da viel Wahrheit drin.
Ein Häuptling habt ihr auch getroffen.
Den Häuptling haben wir auch getroffen, aber die Häuptlinge von heute, die sind natürlich...
Die Häuptlinge von heute, es ist alles nicht mehr, wie es früher war.
Nein, ist nicht mehr so, wie es früher war, die Häuptlinge von heute. Die Indianer, man sieht schon den Schmerz, den die Indianer leben. Also die haben natürlich dort in Amerika viel durchmachen müssen in den letzten 200 Jahren. Und dieser Schmerz, der trägt sich bis heute dort rein. Es ist auch viel Alkohol dort im Spiel. Aber es gibt eben auch noch die Leute, die sich eben für ihre Kultur einsetzen, wie wir es eben auch erfahren haben in Manitoba mit den Büffeln zum Beispiel, wo wir mit den Indianern in die Wildnis rein sind, die Büffel gesucht haben. Da merkt man auch schon, es gibt auch andere.
Die übrigens weit gefährlicher sein sollen als irgendwelche Bären. Wusstest du das?
Nein, wusste ich nicht.
Ich habe es mir gerade ausgedacht. Nein, aber ich meine so Büffel, so eine Büffelherde, das hat dir keine Angst gemacht.
Nein, ich hatte die Indianer dabei. Das ist, wenn du jemanden dabei hast, der sich auskennt, der weiß, wie man dort rangeht an die Tiere, wie man sich dort verhält, fühlt man sich automatisch sicherer. Ob das dann letztendlich so ist, das wird man merken, wenn man in die Gefahr kommt.
Hattet ihr denn Begegnungen mit Bären?
Wir hatten also bestimmt 50 Begegnungen mit Bären.
Natürlich. Ganz nah?
Teilweise nah, Grizzlies 3-4 Meter weg und da saßen wir nicht im Wasserwerfer. Wir haben auch viele Bären gesehen, vom Floß aus später dann und so weiter. Und alleine schon durch Labrador durch haben wir 17 Schwarzbären gesehen, also in dieser Woche, wo wir da durchgefahren sind.
Aber keine brenzligen Situationen erlebt, oder?
Ja doch, meine Frau ist sehr mutig. Meine Frau ist mutig oder...
Nicht so ein Schisser wie du?
Nicht so ein Schisser wie ich, genau. Sie denkt immer, alle Tiere sind unsere Freunde. Das ist, was meine Frau denkt. So, und die hat natürlich da nicht so die Vorbelastung vielleicht wie ich, diese Ängste. Die ist immer aus dem Auto rausgesprungen, ist zu den Bären hin, so vielleicht auf 30, 40 Meter, hat dann fotografiert und da sind natürlich auch schöne Bärenbilder entstanden, wie man auch im Buch sieht. Und es ging dann so weit, bis eben mal ein Bär sich gedacht hat, okay, ich schaue mir mal die Frau näher an und der ist dann auf meine Frau halt auch zugelaufen, ist schneller geworden. Die konnte sich halt dann gerade noch ins Auto zurückziehen. Aber das war auch so ein bisschen das Thema, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen uns eigentlich erstmal informieren, bevor wir so blauäugig, gutgläubig
sind. Ihr habt euch nicht vorbereitet?
Nein, nein. Ich bereite mich selten auf meine Reisen so tief vor.
Du kaufst dir so einen Wasserwerfer, also einen ausrangierten Wasserwerfer, denkst dir, jetzt könnte ich mal durch Nordamerika fahren und dann fährst du los.
Richtig. Wir wussten auch noch nicht, dass wir nach Neufundland fahren bis 14 Tage vor der Abreise. Das hat sich erst kurz entschieden, dass wir da hochfahren und den östlichsten Punkt Nordamerika.
Würdest du es nochmal so machen? Unvorbereitet in so ein Abenteuer reingehen?
Ja. Ja.
Nichts passiert, was irgendwie lebensgefährlich, lebensbedrohlich
ist. Was ist dann denn noch das Abenteuer, wenn man alles vorbereitet?
Also naja,
das funktioniert nicht.
Also ein bisschen vielleicht.
Naja, es gibt natürlich gewisse Stationen. Man überlegt sich natürlich, sagt, okay, ich bin in Kanada, wen will ich denn mal treffen? Und zum Beispiel dieser Bären Mike, der diese Bären hat, das habe ich im Vorfeld schon recherchiert. Ich wusste, dass der da ist. Die Indianer zum Beispiel kamen auf dem Weg zu uns. Die Wölfe kamen auf dem Weg zu uns. Ne? Holly zum Beispiel in Dawson City war auch so ein Fernziel, wo ich wusste, wenn ich bis dorthin schaffe, das waren ja nur über 10.000 Kilometer, dann besuche ich den Holly. Aber ich wusste nicht, ob ich bis dahin komme. Aber wir haben es ja dann geschafft.
Wie war das mit dem Eisbergman?
Der Eisbergman, den haben wir auch erst vor Ort kennengelernt. Das war, wir wollten nach Neufundland. Wir haben Neufundland dort und wollten eben Eisberge sehen. Was natürlich im Juni verhältnismäßig schwierig war, zu der Zeit zumindest. Und haben uns einem den Eisbergman gewandt, der schon seit 30 Jahren das macht. Und er ist mit uns rausgefahren und hat gesagt, ihr seht heute keine Eisberge. Und es war dann letztendlich auch so, aber wir konnten natürlich mal Neufundland vom Meer aus erleben.
Wale gesehen wahrscheinlich.
Wir haben Wale gesehen, genau. Das war eben dann dieser Ausgleich, den man oft so hat. Man sucht nach irgendetwas und findet etwas anderes.
Habt ihr mit dem euch auch über den Klimawandel unterhalten? Also merkt ihr schon was davon, dass die Gletscher abschmelzen, dass es weniger Eisberge gibt oder in der Richtung?
Wir haben ein langes Interview geführt mit seinem Bruder, der uns auch viel erzählt hat von früher, wie früher in Neufundland wie gearbeitet wurde und dass eben erst mit der Fischfabrik dann so Wohlstand auch in Neufundland eingezogen ist und so weiter. Und er sagt eben, früher waren sehr, sehr viele Eisberge. Man konnte teilweise durch die Bucht nicht mehr fahren mit dem Schiff. Man konnte über Eisberge laufen, hat er gesagt. Und heute ist es halt schon weniger geworden. Auch Stürme, er sagt, die Stürme, früher haben die Stürme lange, war es kalt. Und heute sind ein, zwei Tage, sagt er, ist alles vorbei. Also die merken schon, es waren ja auch ältere Leute, 60, 70 Jahre alt, dass sich in den letzten 50 Jahren einiges verändert hat.
Ihr seid ja wieder zurückgekommen. Sonst würdest du ja auch hier nicht sitzen.
Richtig.
Hättest du dir vorstellen können, da zu bleiben?
Es kommt der Gedanke ab und zu mal auf. Ja, ist richtig. Ich habe vor kurzem erst mit Holly wieder geschrieben, weil er noch eine kleine Hütte hat im Wald. Und habe gefragt, hey, was ist mit deiner Hütte? Ist die schon fertig und so weiter? Er sagt, ich komme nicht dazu. Ich brauche jemanden, der die fertig macht. Und da habe ich überlegt, Mensch, geh doch rüber vielleicht für 2, 3 Jahre. Mach die Hütte fertig und leb dort mal. Schreib ein, zwei Bücher. Und ja.
Kannst du sowas? Bist du handwerklich begabt? Ich meine, du warst Unternehmer vorher.
Ja, ich bin handwerklich begabt, denke schon. Ja. Also ich bin momentan natürlich nicht so handwerklich drin. Ne? Ich baue zum Beispiel auch gerade eine Blockhütte. Aber nicht selbst. Ich muss es bauen lassen, weil es ja auch zeitmäßig gerade anders läuft hier in Deutschland. Aber ich kann eigentlich viel. Natürlich nicht Motoren. Ich habe mir auch am Schiff zum Beispiel selbst angeeignet, Motoren zu reparieren und solche Geschichten.
Können wir ja gleich noch ausführlicher darüber sprechen, über deine oder ja deine Segelreise, muss man ja sagen.
Ja.
Wie lange warst du unterwegs?
Knapp 7 Jahre.
Das war vor dem Dalai Lama.
Richtig.
Und das war vor Nordamerika. Besprechen wir gleich ausführlich. Jetzt habe ich erstmal einen Lebenslauf für dich geschrieben, Mario. Den gebe ich dir.
Ja.
Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor. Und dann schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Bitteschön.
Ich heiße Mario Goldstein und bin ein ewig Suchender, der seine Freiheit über alles liebt. Deshalb habe ich auch mein Leben als erfolgreicher Unternehmer aufgegeben und alles verkauft. Jahrelang bin ich über die Weltmeere gesegelt, habe den Dalai Lama besucht und Abenteuer in der Wildnis Nordamerikas erlebt. Ansonsten halte ich es mit Konfuzius, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Ankommen ist zwar schön, aber weiterziehen ist eben meine Natur. Mein Ziel, eines Tages das zu finden, was mein Opa mir vorgelebt hat, Zufriedenheit.
Stille? Pause?
Ja, es ist spannend, das so zu lesen, wenn jemand anders zusammenschreibt.
Haut so hin oder würdest du korrigieren?
Es steckt viel Wahrheit drin, sagen wir es mal so. Ja. Wenn ich es jetzt schreiben würde, wird es wahrscheinlich anders klingen, aber es steckt viel Wahrheit drin. Es ist ja auch ein kurzer Abriss. Und mein Opa, dass ich den jetzt hier lese, das ist schon auch so ein Thema, ja, wo ich...
Der für dich sowas wie ein Vaterersatz war, ne?
Der war ein Vaterersatz für mich und ich habe da so eine Sache, mit der ich eigentlich auch noch ein bisschen fertig werden muss, weil mein Opa, ich konnte mich von meinem Opa nicht verabschieden. Das war ein Problem, wo ich lange so drüber weggeschaut habe, aber mittlerweile, wenn man so ehrlicher zu sich selbst wird, merkt man, dass es schon ein Problem ist.
Es holt einen vieles ein im
ja,
Leben, oder?
Das ist richtig. Dein
Eindruck
ein, ja.
Bist du auch so ein Verdränger?
Nicht mehr. Nicht mehr und auch nie bewusst habe ich verdrängt. Ich habe immer nur verdrängt, weil als Kind zum Beispiel die Gefängnisgeschichte, man musste verdrängen. Man hatte keine andere Chance.
Lass uns ein bisschen sprechen über deine Kindheit, über deine Jugend. Du bist in Oelsnitz, im Vogtland, geboren, auch da in der Nähe dann aufgewachsen?
Ich bin genau dort aufgewachsen. Ja. In Elsensvogtland habe ich die ersten 18 Jahre meines Lebens verbracht.
Wie weit weg von der Grenze?
10 Kilometer.
Also sehr nah?
Sehr nah.
Das heißt, du hast ständig mitgekriegt, dass es da was gibt.
Man
dass
braucht
es da die große Freiheit
gibt. Richtig, man braucht den Passierschein, um reinzukommen. Das waren alles, ich hatte Leute in der Klasse, bei mir in der Schulklasse, die haben im Grenzgebiet gewohnt. Ich konnte die nie besuchen, weil ich hatte keinen Passierschein. Ich konnte nicht hin, die 5 Kilometer fahren, um die zu besuchen. Das waren natürlich so Dinge. Die Grenze war ein ständiges Thema. Man hat immer drüber geredet. In der Kneipe, auf Arbeit, überall. War das ein Thema?
Ich finde es aber überraschend, dass das bei dir schon so früh kam. Also mit 15 über Flucht nachzudenken, ist doch relativ früh gewesen, auch damals, oder?
Meine Mutter hat mich immer sehr frei aufwachsen lassen. Ich durfte raus, ich hatte nie irgendwelche Einschränkungen groß erfahren. Ich wurde immer unterstützt auch und konnte meine Sachen sagen. Ich habe mich nie eingeengt gefühlt als Kind.
Habt ihr denn zu Hause über Politik geredet?
Ja klar, haben wir über Politik geredet. Meine Mutter selbst war sogar in der Partei gewesen. Das waren so Themen damals, die sind einfach passiert. Man ist 18, 20 geworden, wurde in eine Fabrik rein, wurde dann, wie sagt man denn, Brigadevorsteher und war dann automatisch in der Partei. Und damit hat sich auch eine gewisse Karriere.
Aber du ja nicht.
Ich bin nicht in die Partei eintreten. Ich sollte in die Partei eintreten.
Wie hat dich denn dein Opa geprägt? Also dein Vater war sehr früh weg.
Mein Vater hat sich von meiner Mutter gelöst. Da war ich ein, und meine Mutter sich von meinem Vater, muss ich eher so rum sagen, war ich ein Jahr alt.
Das heißt, du hast den gar nicht richtig bewusst.
Ich habe meinen Vater nie kennengelernt, bis ich 12 Jahre alt war. Dann habe ich ihn mal für eine kurze Zeit mal gesehen. Habe ihn dann später natürlich als Jugendlicher, wo ich auch im Ort unterwegs war, die Kneipenbesucher kommen ja dann irgendwann mal, da habe ich ihn öfters getroffen. Mein Vater war viel in der Kneipe unterwegs. Der hat auch seine Probleme gehabt.
Und ist dann relativ früh auch gestorben.
Ist relativ früh gestorben.
Und da war der Opa da?
Der Opa war immer da.
Wie hat er dich geprägt?
Da war sehr liebevoll, fürsorglich, selbstlos. Das sind diese Attribute, die ich auch heute gerne für mich in Anspruch nehmen würde oder die ich gerne leben will, weil ich denke, das sind gute Eigenschaften. Und er hat mir viel gezeigt, er hat mich abends ins Bett gebracht, hat mir Geschichten vorgelesen, was man sich halt so wünscht, auch von einem Vater.
Wie man sich aber auch einen Opa vorstellt, ne?
Wie man sich einen Opa vorstellt. Und trotzdem war es, auch wenn man ihn heute als Mensch so betrachtet, er war ein sehr ruhiger, zurückgezogener Mensch. Er hat nie gemeckert übers Leben, über die Situation. Er hat seine Frau, was ja meine Oma war, logischerweise war da eher schon ein bisschen ruppiger, sagt man bei uns so. Also so ein bisschen, die hat zum Beispiel viel geraucht, die hat jeden Tag 2 Schachteln Zigaretten geraucht. Er hat immer die Zigaretten mitgebracht und hat nichts groß dazu gesagt.
Ein sehr zufriedener Mann. Was, glaube ich, die wenigsten von sich sagen können, dass sie rundherum zufrieden sind. Und noch dazu in dieser Situation damals in der DDR.
Ja.
Was glaubst du, wie hat er das geschafft? Oder war es ihm einfach gegeben?
Ich weiß nicht, das könnte sein, dass es eine innere Einstellung ist. Eine innere Einstellung. Und natürlich auch eine Projektion von der Gesellschaft, die aufgedrückt wird. Im Osten war es natürlich so, es stellte sich nicht die Frage, schaue ich mir die Welt an, das war nicht gegeben. Also musste man mit sich selbst zufrieden sein. Er ist auf dem Dorf aufgewachsen, er hat auch eine leichte Behinderung gehabt, also er war gehandicapt ein bisschen gewesen. Und vielleicht ist es für ihn so ein Lebensmotto geworden, sich einfach mit dem zufrieden zu geben, was er hat. Und das hat Auswirkungen gehabt, auf mich zumindest.
Also man merkt, wie sehr der Mann dich geprägt hat? Wie sehr du ihn auch noch vermisst? Warum konntest du dich nicht von ihm verabschieden? Was ist passiert?
Mein Opa ist durch einen Unfall ums Leben gekommen. Und zu der Zeit war ich sehr beschäftigt. Ich war damals selbstständig mit dem Ziel.
Als Unternehmer. Du wolltest Millionär werden.
Ich wollte Millionär werden.
Warst du es eigentlich mal eine Zeit lang?
Nee. Ich bin es nie geworden. Also Umsatzmillionär, ja, im Jahr, aber ich habe es nie übrig gehabt für mich. Und es ist auch nicht mehr notwendig. Das ist durch, das Thema.
Und damals warst du eben sehr beschäftigt?
Da war ich sehr beschäftigt. Mein Opa ist angefahren worden von einem Auto, wurde ins Krankenhaus gebracht und ich hatte noch die Zeit, nachmittags ins Krankenhaus zu fahren. Da ist er gerade operiert worden, um ihm Sachen hinzuschaffen. Hat meine Mutter, meine Oma mir mitgegeben, habe die Sachen dort abgegeben. Die haben gesagt, okay, ich kann jetzt nicht zu ihm, er ist gerade in der Aufwachphase und so weiter. Ich musste aber weiter, weil ich einen Termin hatte. Ich war 3 Tage auf dem Markt gewesen, habe dort Sachen verkauft. Und einen Tag später ist er gestorben. Also ich hatte dann den Anruf von meiner Mutter am nächsten Tag bekommen und ich habe früh drauf geschaut. Ich hatte gearbeitet, habe gesagt, 10 Anrufe. Da war mir klar, dass irgendwas schief läuft. Und meine Mutter hat gesagt, er ist jetzt gestorben letzte Nacht. Und ich konnte mich also nie von ihm verabschieden. Mit meiner Mutter, die ja letztes Jahr gestorben ist, da war es wieder ein ganz anderes Erlebnis, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil da war ich beim Tod dabei gewesen und konnte ihr die Hand halten. Und das war natürlich auch eine wichtige Sache für mich jetzt.
Was war das für eine Erfahrung für dich? Viele haben ja Angst davor, sich mit dem Tod zu konfrontieren. Und wenn es dann so passiert, dass man dabei ist, wenn ein lieber Mensch stirbt, die einen berichten, dass es eine tolle Erfahrung war, die anderen sagen, es war ganz fürchterlich.
Ich sage mal so, ich akzeptiere ja den Tod als Teil unseres Lebens, beziehungsweise dieser Veränderung, die ja permanent im Universum stattfindet. Man kann das ja aufziehen, das ganze Ding.
Könnte man.
Mach ich
auch. Was wir jetzt aber nicht machen.
Nein, das machen wir jetzt nicht. Das würde zu weit führen, aber ich nehme den Tod als einen Teil unseres Lebens. Und ich selbst habe keine Angst vorm Tod.
Echt nicht?
Nein, ich habe keine Angst
vorm Tod. Vom Sterben?
Auch nicht. Das ist ein Teil meines Lebens und es wird kommen. Wann auch immer, keiner weiß es natürlich. Und ich bin doch besser dran, wenn ich keine Angst davor habe, wie wenn ich dort mit Angst reingehe.
Hattest du es noch? Ja, klar, logischerweise. Aber hattest du es noch nie?
man hat natürlich manchmal Angst, Situationsangst. Gerade wenn man an der Grenze liegt, da kommt die mit der Kalaschnikow und gerannt und so weiter. Dann denkt man, gut, wenn jetzt einer den Nerven verliert und schießt, ne, dann hat man natürlich Situationsangst, Todesangst vor dem Moment, Schmerz, was kommt jetzt, was passiert.
Aber der Gedanke an den Tod macht dir keine Sorge.
Nein, macht mir keine Sorge.
Beneidenswert.
Bleibt mir gar nichts anderes übrig, da kommt der Hilfe.
Ja, aber es ist doch keine logische Entscheidung. Oder ich schau mal kurz in die Regie. Sitzen meine Redakteurin und meine Technikerin. Ihr beiden, habt ihr keinerlei Angst vorm Tod oder so? Null? Nicht? Wow. Es lauter weise Menschen um mich rum.
Ja, es ist...
Nur ich bin der Depp.
Ja gut, also das kommt vielleicht noch. Das kommt vielleicht
Meinst
noch. Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn du das vielleicht hörst du mal auf im Radio und sitzt irgendwo mal und wirst ruhig und denkst so in dich rein und denkst, Mensch, was wird denn jetzt noch mit dem Rest meines Lebens? Und da kommst du drauf, dass du irgendwann vielleicht mal sterben wirst und ja. beschäftigst dich damit und dann kann es sein, dass du vielleicht eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte kriegst.
Ja. Also bei deiner Mutter warst du dabei?
Bei meiner Mutter war ich dabei. Es war ein ziemlich intensives Jahr gewesen. Genau, meine Mutter hatte Krebs. Und wir waren dann, hatten nochmal ein sehr intensives halbes Jahr gehabt. Auch in der Familie generell. Sowas, ja, wie soll ich sagen, das bewegt natürlich alle, die damit beschäftigt sind. Und ich war dann an der Nacht dabei und ich habe noch in der Happiness gelesen, in der Zeitschrift und habe dann noch über Buddha gelesen und so weiter. Und ich habe die weggelegt und bin bei meiner Mutter, habe mich ans Bett gekniet. Die hat schon schwer geatmet zu der Zeit. Hab die Hand genommen und hab zu ihr gesagt, Mama, I love you. Das habe ich gesagt. Dann hat sie noch 2 Atemzüge gemacht. Dann ist sie gestorben und in dem Moment ist mir ein kalter Schauer am Rücken hochgelaufen. Und das war der Moment. Und bin sehr froh, dass ich da dabei war, weil ich glaube, das war für meine Mutter vielleicht auch wichtig gewesen letztendlich.
Hat sie dich denn damals unterstützt und hast du überhaupt von deinen Fluchtversuchen oder von der Idee zu fliehen berichtet?
Meine Mutter wusste alles. Die wusste alles. War mein Freund. Die wusste alles. Ich habe über alles erzählt, über meine Frauengeschichten, über meine Fluchtgeschichten, über meine Gedanken, über meine Selbstständigkeit, über meine Visionen, die ich irgendwie im Kopf habe. Und sie hat das immer sich angehört. Sie war nicht so wie ich. Sie war eher auch sehr gegroundet, sage ich jetzt mal. Ne?
Aber sie hat dich unterstützt. Also mit 15 das erste Mal, als du wirklich ernsthaft an Flucht gedacht hast. Dann mit 18. Ja. Nochmal ein richtiger Fluchtversuch.
Richtiger Fluchtversuch.
Wie hast du es probiert?
Ich bin damals in die Tschechei gefahren und hatte mir so gedacht, vielleicht ist es dort ein bisschen einfacher. Aber es war natürlich komplett durchgezogen. Der ganze Ostblock war abgeschottet. Und wir sind dann dort Richtung Österreich abgehauen und haben dann 3 Zäune überwunden. Und vom 4. Zaun, es war so schwer, dort reinzukommen. Und die waren uns ja schon auf den Fersen, weil wir Signalträder ausgelöst haben. Und dort wurden wir dann gestellt mit Kalaschnikow, mit Hunden. Und dann rennst du nicht mehr weiter, weil du weißt genau.
Und da hattest du aber dann schon Schiss.
Ich wusste, was auf mich zukommen kann. Also ich war vorbereitet, mental, aber natürlich hat man Schiss, man rennt um sein Leben, ganz klar.
Wieso haben die dich dann in einen Zug nach Westen, also über die Grenze gesetzt? Wieso haben die dich nicht einfach eingelocht und da versauern lassen?
Na, die haben mich schon erstmal eingelocht. Ja. Die sagen einem das nicht. Die lochen einem ein, die verurteilen einen, damals uns zu 2 Jahren Freiheitsentzug. Aber im Hintergrund finden natürlich Verhandlungen statt mit dem Westen oder ne, zu der Zeit Rechtsanwalt Vogel Berlin, der war damals bekannt. Und der hat eben diese Menschen dort mehr oder weniger an Westen verkauft oder der Westen hat uns freigekauft, wie auch immer man es sehen will. Und so viel ich weiß, hat man für mich damals 16.000 D-Mark bezahlt, ob ich das wert bin. Ja, das muss man heute irgendwie einschätzen.
Also dann warst du auf einmal im Westen.
Ja.
Wohin bist du da gefahren worden?
Nach Gießen.
Nach Gießen.
Bin ich gekommen.
Da kamst du an. Ein junger Typ mit 18,
ja.
Der dann was macht?
Der erstmal froh ist, dass er raus ist. Weil es war erstmal natürlich, das Gefühl von Freiheit war sofort da.
Was denn ja. Die große Freiheit dann im Westen?
Im Moment ja. Das Leben ist eine Entwicklung. Freiheit wird ja auch interpretiert. Man sucht ja Freiheit in gewissen Dingen. Oft wird es heute in materiellen Dingen gesucht und so weiter. Und ich war sicherlich auch damals von diesem Virus infiziert und habe mich dann auch selbstständig gemacht und so weiter. Dann ging diese ganze Spirale los.
Mit dem Ziel als Unternehmer?
Millionär zu werden.
Und Umsatzmillionär warst du? Was hast du verkauft genau?
Häuser. Später dann. Also ich habe dann.
Du warst in der Immobilienbranche tätig?
Ja, ich habe.
Das sah aber anders aus als heute, oder?
Das sah ich anders aus.
Da keine langen Locken.
Nein, keine langen Locken, kein Vollbart. Ja, das sah ich zivilisiert aus, was halt so die Geschäftspartner von einem erwartet haben.
Seriös.
Seriös.
Anzug.
Teilweise Anzug, genau. Ich war auch Bauträger, Bauunternehmer und ich hatte eine Druckerei und war immer noch im Handel tätig. Also ich habe vieles parallel gemacht.
Und es lief auch richtig gut, oder?
Es lief alles ziemlich gut. Alle Firmen eigentlich haben funktioniert. Aber wie das halt ist, irgendwann geht irgendwas mal nicht mehr so. Das ist immer so. Und
aber der Grund, warum du aufgehört hast, warum du alles verkauft hast irgendwann, war ja nicht, dass du pleite warst, sondern weil du gesagt hast, das ist es nicht letztendlich.
Richtig. Das war der.
Gab es da einen Schlüsselmoment, eine Erleuchtung?
Das ist ein Prozess. Man kann das nicht auf den Punkt bringen. Also der Prozess war der, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich von außen viel über meinen materiellen Erfolg definiert werde und nicht als Mensch unbedingt immer gesehen werde und vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht, die auch damals schon da war. Und so erschienen mir dann irgendwann die weißen Strände, das Meer, türkisblau, das Schiff. Und so ging dieser Traum, diese Vision los und dann alles andere.
Jetzt warst du aber kein passionierter Segler.
Nein, ich habe keine Ahnung gehabt.
Du hast dir einfach ein Boot gekauft. Genau. Und bist losgesegelt.
Richtig.
Du konntest, hast schon Kurs gemacht, oder?
Ich habe tatsächlich einen Motorsportschein See gemacht, wo ich auf einem kleinen Motorboot, was man heute als Beiboot bezeichnen würde, über den See gefahren bin, um eben diesen Schein zu bekommen.
Und das war alles an Vorbildung?
Das war alles an Vorbildung.
Du spinnst.
Ja. Nee, das ist so.
Ja, ich glaub dir das schon.
Ich hatte dann nochmal.
Du spinnst trotzdem,
weil du dann nochmal gedacht, in
meinem. Ja, hättest sterben, draufgehen können.
Ja, so schnell geht das nicht. Ich habe immer viel Vertrauen ins Leben und auch Vertrauen in mich selbst. Ich habe dann, in Mallorca bin ich ja ausgestiegen, da habe ich mir ein Boot gekauft, ja. Einen kleinen Motorsegler, 8,50 Meter, habe dort 7 Monate dran gebaut, aber habe das nie gesegelt, das Schiff, das stand nur im Trockendock. Und richtig segeln ging erst in Thailand los auf dem Katamaran
dann. So, aber dann bist du fast 7 Jahre unterwegs gewesen,
ja.
Hast auf dieser Reise über 5 Meere und 22 Länder
ja.
Deine damalige Frau kennengelernt.
Richtig, Freundin.
Freundin
ja.
Kennengelernt, mit ihr ein Kind gezeugt.
Richtig.
Also du hast es gezeugt, sie hat es bekommen?
Ja, so soll es gewesen sein.
Wie das meistens
auch über Nacht passiert sein. Wir wissen es noch nicht genau.
Der unbefleckt wird es nicht gewesen sein.
Nein, nein.
So, also, ihr habt ein Kind gekriegt.
Richtig.
Und seid dann mit diesem Baby weitergesegelt.
Richtig. Joko ist zwar in Deutschland geboren, weil es war damals so eine Situation. Meine damalige Freundin Yvonne war ihr erstes Kind. Wir haben, wo sie schwanger wurde, waren wir gerade auf Seychellen. Wir waren ja 5 Monate auf Seychellen gewesen. Und dort ist eben das rausgekommen, dass sie schwanger ist. Und dann haben wir uns gedacht, okay, sie fliegt zurück nach Deutschland, Geburtsvorbereitung machen und so weiter. Und ich habe das Schiff in der Zwischenzeit eben durch den Golf von Aden, Piratengebiet, Rotes Meer hoch, bis nach Israel gesegelt. Und dort ist dann Joko mit 6 Wochen an Bord gekommen und die dann 4 Jahre mit auf dem Schiff gewesen.
Ihr seid mit diesem Baby, mit diesem Kleinkind dann 4 Jahre über die Weltmeere geschippert.
Richtig, Mittelmeer und Atlantik haben wir besegelt.
Die Piratengeschichten und alles, was du vorher erlebt hast.
Es gab ja nie Piraten. Das war ja nur die Projektion, dass dort Piraten sind.
Ach so, aber du hast keine Begegnung mit Piraten gehabt.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie mich nicht attackiert. Ich habe natürlich Boote gesehen im Golf von Aden, Fischerboote und so weiter, die an uns vorbeigefahren sind. Wir wurden nachts auch mal verfolgt. Wir hatten im Dunkeln so ein paar 100 Meter hinter uns eine rote Lampe, die immer aus anging und die sind uns hinterhergefahren. Dann habe ich beide Motoren gestartet. Ich hatte 6 Stunden Dunkelheit. Wir hatten nie Licht an und so weiter. Und wir haben dann über Nachts geschafft, uns von dem Boot zu entfernen.
Die griechische Inselwelt ist ja wunderschön.
Ja.
Im Winter ist es da relativ stürmisch, habe ich mir sagen lassen.
Das ist richtig.
Und das habt ihr auch mit dem Baby gemacht?
Das ist richtig, ja. Wir haben es mit dem Baby gemacht. Wir haben aber in Griechenland überwintert. Also wir lagen damals 6 Monate auf der Insel Kos und haben dort am Schiff gearbeitet. Wir hatten eine schöne Zeit gehabt mit dem Kind. Das war herrlich. Im Hafen. Die Insel war leer, keine Touristen. Was geht es Schöneres geben, auf einer Insel zu sein?
Wo hat es dir überhaupt am besten gefallen? Ich meine, 7 Jahre ist eine lange Zeit.
Richtig, aber am ursprünglichsten hat es mir eigentlich gefallen in Chagos. Das ist ein Archipel im Indischen Ozean. Also wenn man die Malediven runterfahren würde und nochmal 600 Kilometer weiter, dann kommt man ins Chagos-Archipel.
Chagos?
Ja, Chagos. Chagos. Und dort gibt es ein Atolle, natürlich verschiedene. Und dieses Atoll wurde damals auch gerne genutzt von Seglern, die den Indischen Ozean überqueren, um eben einen Stopp einzulegen. Manche haben dort ein Jahr zugebracht, wir waren 3 Monate da. Also man hat dort gelegen.
Wird das irgendwann langweilig, wenn man diese Traumdestination bereist, eine nach der anderen und überall ist es vielleicht noch ein bisschen schöner? Sagt man sich irgendwann, jetzt mal wieder zurück nach Deutschland und ein ordentliches Schwarzbrot mit Butter?
Nein, das nicht, aber es verändert sich. Also es gab ja die Veränderung bei mir auch von dem totalen Glücksgefühl, zu sagen, okay, jetzt habe ich das erreicht, von was ich immer geträumt habe, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, das Boot wird für mich zur Einzelzelle, ich will über Bord springen. Und
weil du dich so eingesperrt gefühlt
hast. Ja, weil das Boot, das war zu eng für mich und der Kontrast ist schon radikal, aber irgendwie war es eine logische Geschichte dann im Nachgang, weil eben auch alles in der Veränderung ist und es hat sich auch meine Einstellung zu dem Segeln verändert. Die große Freiheit, es wurde immer enger und immer enger und irgendwann kommt man drauf und sagt, man muss jetzt runter, auch wenn das Leben noch so schön auf dem Schiff war.
Ja. Wie verändert sich denn der Blick auf die Heimat, wenn man dann zurückkommt? Also ist das ein anderes Land, in dem du dann wieder angekommen bist, Deutschland, als du es verlassen hast?
Ich glaube nicht, dass das Land anders ist, aber die Einstellung ist anders. Ja. Man kommt anders zurück. Ich kam ja nicht mehr zurück mit dem Ziel, Millionär zu werden. Ich kam zurück mit dem Ziel, gesagt, okay, aber die Dalai Lama-Reise damals gerade auch bei mir im Kopf drin. Also ich wusste, mein Abenteuerleben geht weiter. Und dann natürlich auch eine ganz andere Tätigkeit mit meinen Vorträgen angefangen. Damals 5 Jahre den Vortrag gezeigt. Und ich bin in eine ganz andere Thematik reingerutscht und wollte eben auch diese Erfahrung mit den Menschen teilen. Das war mir halt einfach wichtig.
Aber du weißt, du wirst auch in Zukunft immer wieder weg müssen.
Es könnte sein,
dass das nicht Schluss mit deiner Abenteuerlust.
Es könnte sein, dass dies mein Lebensinhalt ist, mein Plan, den ich gerade in meinem Leben jetzt hier ausarbeiten muss. Und so kann es sein, dass ich immer wieder weggehe, ganz klar.
Wir kommen jetzt zum Dalai Lama.
Ja.
Den du auch wieder mit diesem ausrangierten Wasserwerfer besucht hast.
Ja.
Ohne einen Termin bei ihm zu haben, ohne eine Audienz zu haben.
Ja.
Wie geht das, dass man ihn dann trotzdem trifft? Oder hast du ihn gar nicht getroffen?
Doch, ich habe ihn getroffen. Es war natürlich eine spannende Geschichte, muss man natürlich trotzdem sagen. Also ich habe den Dalai Lama von Deutschland aus schon angeschrieben, beziehungsweise sein Organisationsbüro, seinen Sekretär, der das alles managt. Und ich bin gleich direkt, habe gesagt, ich möchte eine halbe Stunde Interview machen mit ihm. Ne? Ich, also jemand, der nicht bekannt ist, da stand auch niemand dahinter, keine Regierung oder irgendwas. Und das wurde natürlich erstmal abgelehnt, freundlich. Buddhisten sind ja sehr diplomatisch in der Beziehung. Es wurde freundlich abgelehnt aufgrund eben der Vielzahl an Termine und der gesundheitliche Zustand und so weiter. Dann kamen die Friedensbücher dazu, wo ich dann gesagt habe, okay, ich komme aber mit 1000 Friedensbotschaften. Ich muss die überreichen, weil die Menschen gucken natürlich.
Die du von Schülern hattest.
Die ich von Schülern hatte, auch von Erwachsenen. Ja. Das habe ich so zusammengetragen in 3-4 Monaten. Und dann wurde mir per E-Mail in Aussicht gestellt, dass ich vielleicht die Bücher überreichen darf und ein Foto machen kann. Das hat mir gereicht, erstmal loszufahren natürlich. Ich wäre wahrscheinlich auch so losgefahren, weil ich hätte so lange gewartet, bis es geklappt hat. Da ist nun der Ramschala immer wieder, der Dalai Lama.
Aber was hat die daran so überzeugt? Was stand da drin in diesen Friedensbotschaften?
Ach, die Friedensbotschaften, das waren eben Sehnsüchte auch und Wünsche.
Von
und Träume,
Kindern, von Eltern, von Lehrern. Kindern. Ja.
Wir sind damals in die Schulen rein, haben mit den Kindern gesprochen über Krieg, über Frieden. Das war damals so das Thema. Und man hat auch gemerkt, dass schon auch Kinder im Alter von 5, 6, 7 Jahren schon extrem da einen Bezug dazu haben. Teilweise haben Kinder geweint, wenn die das Wort Krieg gehört haben und so weiter. Also es war auch sehr emotional. Und dann haben uns natürlich auch die Erzieher unterstützt und so weiter. Die Kinder haben dann so Gruppenarbeit gemacht, haben uns diese Botschaften gemacht und das waren auch Bilder dabei und es war so sehr vielfältig.
So, dann habt ihr die Zusage gehabt, dass du ihn treffen darfst, ein Foto kriegst.
Vielleicht.
Diese Bücher übergeben darfst, vielleicht.
Ja.
Fährst los?
Fahr los.
Mit dem Wasserwerfer? Wie lange?
3,5 Monate haben wir gebraucht bis nach Indien. Ja gut, wir mussten durch Iran, wir mussten durch Pakistan. Das war natürlich jetzt so
Länder. Das ging alles problemlos?
Naja, da musste ich mich vorbereiten, weil in Iran und Pakistan wäre ich nicht reingekommen ohne Zollpapier fürs Fahrzeug und ohne Visa. Das braucht man dort. Natürlich bis Türkei wäre es gut gelaufen, alles ganz normal. Aber spätestens an der Grenze zum Iran hätte ich dort...
Wie haben die denn geguckt, als sie dieses Fahrzeug gesehen haben? Das sieht ja durchaus martialisch aus, oder?
Ja, aber das hat die eigentlich weniger interessiert. Die hat es eher so interessiert, gerade im Iran, im Grenzbereich, dass sich irgendwelche Agenten an unsere Fersen heften und uns helfen, da irgendwie unsere Papiere zu erledigen, ihren persönlichen Vorteil draus zu schlagen. Die haben da uns auch ganz schön übers Ohr gehauen, mal kurz. Ein paar 100 Euro waren da weg, aber...
Bakschisch.
Nicht Bakschisch, die haben das schon geschickter gemacht. Die haben, man muss eigentlich durch den Iran durch sich so diese Art Wegerecht erkaufen. Es geht nach Länge der Distanz. Und ich musste natürlich ganz auf die andere Seite, also ich hätte dort 500-600 Euro bezahlen müssen, die ich auch bezahlt habe, aber gebucht haben sie an sich nur eine kurze Strecke, ich glaube Aserbaidschan rüber, was nur 90 Kilometer waren, oder Kasachstan, ich weiß gar nicht, müssen wir auf die Karte schauen. Auf jeden Fall, dieses kurze Stück habe ich nur bezahlt und ich hatte natürlich dann auf der anderen Seite auch dementsprechend Probleme bekommen, weil ich hatte natürlich nicht das erforderliche Papier. Ja. Aber da habe ich trotzdem durchgelassen, also die Iraner haben dann auch großes Herz bewiesen.
Dann warst du irgendwann beim Dalai Lama.
Richtig, dann bin ich nach Dharamshala gefahren. Durch Pakistan durch, war auch interessant. Und es stand dann in der Ramschala dort oben mit meinem Wasserwerfer vor McLeod-Gansch. Leute, die dort waren, die waren...
Also wir sollten nochmal kurz dazu sagen, für die, die sich vielleicht gerade zugeschaltet haben. Du hast vor Jahren einen ausrangierten Wasserwerfer der Münchner Polizei gekauft, umgebaut als Wohnmobil.
Richtig.
So, also mit dem standst du dann dort?
Mit dem stand ich vor dem Ortseingangsschild in McLeod-Gansch. Und dort ist wenig Platz. Und ich musste mir dort einen Platz ergaunern so ein bisschen und habe das mit dem Parkplatzwächtern klar gemacht, hab's auf, die haben gesagt, du kannst hier stehen bleiben, alles gut. Und so wusste auf jeden Fall der Dalai Lama, dass ich da war, weil das Auto...
Unübersehbar.
Das konntest du nicht übersehen, das Fahrzeug. Und dann sind wir runter den ersten Tag gleich in den Sekretariat von dem Dalai Lama und das war ein regnerischer Tag. Wir waren komplett nass, mein Bruder und ich, die Hosen zerrissen, wir waren ja gerade 3,5 Monate unterwegs, nichts dabei, saßen wir da drin und haben gesagt, wir wollen zum Dalai Lama. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir Ihnen jetzt nicht zusagen und so weiter. Und als ich da wieder rauskam, habe ich mich angeschaut, habe ich gesagt, Mensch, bist du blöd, wie gehst denn du hier rein? Zerrissene Hosen, total nass vom Regen. Und dann einen Tag später haben wir es...
Stell mir gerade vor, wie das wäre, wenn du im Vatikan so einmarschiert wärst.
Ja, und dann habe ich gesagt, gut, jetzt zieh dich mal ordentlich an, nimm mal ein Friedensbuch mit, geh nochmal runter. Ja. Und dann habe ich dann nochmal vorgesprochen und dann hat man gesagt, okay, man kann uns nichts zusagen, aber... Man schau, was man machen kann. Und glücklicherweise war der Dalai Lama auch gerade da. Der hatte gerade Unterweisungen gehalten im Tempel, 4 Tage lang. Und 4 Tage, nachdem wir ankamen, habe ich dann eine E-Mail bekommen von Denzin Takla, von dem Verbindungssekretär des Dalai Lama. Und der hat mir geschrieben, okay, morgen habt ihr die Möglichkeit, die Friedensbücher zu überreichen. So, da wusste ich noch nicht vom Fotografieren, Filmen. Wir durften dann aber auch unsere Kameras mit reinnehmen. Und der Denzin Takla hat mich da ein bisschen unterstützt. Der hat mich dann... so ein bisschen zur Seite genommen, weil es waren noch 2 Leute vor mir dran. Es war noch so ein englischer Missionar, der dort in Indien Schulen aufgebaut hat und noch eine taiwanische Delegation von 3 Leuten und die sind vor mir dran gekommen und ich war dann der Letzte und wahrscheinlich, der Dalai Lama wurde gebrieft, dass ich eine Botschaft haben möchte und wir haben dann 5 Minuten, hat er mir dann mit mir gesprochen und hat uns eben eine Botschaft hier wieder mit zurück nach Deutschland gegeben, die auch in meinem Buch drin steht und auch in Vorträgen gezeigt wurde.
Also du hast wirklich mit ihm sprechen können?
Ich habe mit ihm sprechen können, ja.
Was macht der Mann für einen Eindruck, wenn man dem gegenübersteht?
Mein intensivstes Erlebnis mit dem Dalai Lama war an sich 3 Tage vorher. weil ich habe gefilmt im Tempel und er hat Mittagspause gehabt und ich wusste, ich hatte von einem indischen Journalisten gehört, dass er jetzt zur Mittagszeit die indische Frau segnen soll, die neben mir sitzt. Und ich stand mit dem Rücken zu einem Zaun, links neben mir war ein Absperrband und ich wusste, wenn er diese Frau segnen will, dann muss er direkt an mir vorbei. Und ich habe dort gewartet in meiner Kamera und es ist dann tatsächlich passiert. Er kam runter, hat diese Frau gesegnet, hat mich mit dem Ellenbogen berührt und ich habe das gefilmt, ich habe das durch den Sucher meiner Kamera alles gesehen.
Kann man gucken auf deiner Homepage auch, ne?
Kann man gucken, auf der Homepage gibt's auch einen Film drüber bei mir und nach dieser Begegnung, das war für mich wie Ankommen. Ich habe gesagt, jetzt bin ich da, jetzt läuft alles zusammen. Ich habe den Dalai Lama hier, der hat mich gerade berührt. Das war eine Aura, die hat mich da niedergeschmettert. Dann bin ich zusammengesackt und habe dort geheult eine halbe Stunde lang. Aber das war so ein, das war irgendwie ein glückliches Weinen. Ne? Also das war nicht was, wo man einfach merkt, man
hat sein Ziel erreicht. Aber woran liegt das, weil der Mann so eine Aura hat? Oder was ist der Grund dafür?
Sicherlich, sicherlich. Das ist einfach diese Energien, die der in sich vereint. Dieses friedliche, mitfühlende. Das spürt man irgendwie. Man spürt, dass der in sich ruht, dieser Mann. Und auch sehr diszipliniert ist und sein Leben lang das schon praktiziert. Und das
ein bisschen wie dein Opa.
Vielleicht ein bisschen wie mein Opa, ja. Bloß, dass er eben eine höhere Bedeutung hat in der Welt im Moment. Ja.
Glaubst du, du erreichst es, irgendwann mal so zufrieden zu sein, wie dein Opa es war?
Ich arbeite dran.
Aber das ist Arbeit, also das kann man nicht irgendwie, kann man nicht drauf hoffen.
Das ist immer wieder Selbstreflexion. Ja, das ist immer wieder Selbstreflexion. Bei allem Tun, was ich mache, ich muss immer wieder überlegen, warum mache ich das, was sind meine Absichten? Bin ich jetzt in meinem Ego gefangen, was ja jeder hat, oder bin ich eher schon, will ich lieber das Leben sein, was alles durch uns durchfließt? Das ist natürlich ein bisschen spirituell, ne? Und das ist natürlich eine Sache, da muss man sich damit beschäftigen. Das dauert einfach mal ein Stück. Aber letztendlich arbeite ich an mir, dass ich eben, wie eben mit der Maler, immer wieder versuche, ein guter Mensch zu sein, weil das sind natürlich die wichtigen Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um dass man eben in diese Sache reinkommt, in diesen Weg.
Es ist ja auch wirklich letztendlich banal, hat ja jeder von uns schon mal erlebt oder fast jeder. Wenn man sich um andere kümmert, wenn man für andere was tut, dann macht es zufriedener, als wenn man sich noch was und noch was kauft.
Wenn man darin aufgeht. Man muss darin aufgehen und man muss das wirklich mit Freude machen. Das, was man im Leben tut, sollte man immer mit Freude machen.
Das bringt ja auch Freude, wenn man für andere was tut. Im Zweifelsfall. Die sind dankbar, die freuen sich. Ist doch schön.
Gut, man kriegt natürlich dann das dementsprechende Feedback. Aber es gibt natürlich auch Leute, die machen Dinge einfach nur wegen Geld zum Beispiel. Das Thema ist ja wieder, und wenn man es nur wegen Geld macht und keine Freude dabei empfindet, dann wird man nicht dazu beitragen, dass die Welt besser wird.
Ich glaube, wenn dein Opa uns jetzt gerade zuschaut, von welcher Wolke auch immer, dann ist er stolz auf dich.
Könnte sein. Weiß ich nicht. Ich hoffe es.
Würdest du es wünschen?
Darf ich mir das wünschen. Ja, ist klar.
Mario, ich bin so gespannt, wie es mit dir weitergeht. Nächsten Reisen sind, also jetzt wirst du erstmal das grüne Band zu Ende bringen.
Jetzt werde ich das grüne Band zu Ende bringen. Das war eine Reise zu mir selbst. Ich habe dort auch sehr emotionale Momente erfahren, weil eben diese alten Wunden wieder aufgebrochen sind. Gefängnisaufenthalte, man kommt dann an seine Grenzen.
Deine Flucht damals,
ja. Die Flucht. Aber es war auch viel Versöhnung dabei. Wir haben Grenzsoldaten getroffen, Leute, die Zeuge von Todesschüssen wurden, deren Häuser weggerissen wurden und haben uns mit der derzeitigen Situation beschäftigt, die Natur, die seltenen Arten. Also das ist wirklich so eine Reise vom Todesstreifen zur Lebenslinie geworden. Und das ist eine schöne Botschaft einfach. Und da drin gehe ich auch auf und das gefällt mir gerade. Und da werde ich nochmal weitermachen, jetzt noch ein Jahr, zwei Jahre dran. Wird auch wieder ein Buch geschrieben, wir werden einen Vortrag machen drüber. Und ich werde dann natürlich versuchen, das wieder mit den Menschen zu teilen. Und das ist wahrscheinlich gerade meine Aufgabe, was in zwei, drei Jahren dann wird. Wer weiß das schon.
Dann kommst du wieder und erzählst weitere unglaubliche Geschichten aus deinem Leben.
So, das möchte ich.
Mich sehr gefreut, Mario.
Ja, hat mich auch gefreut.
Tolle Biografie und du hast wirklich ein Talent auch zu erzählen. Man hört dir sehr gerne zu.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Mario Goldstein.
Vielen Dank. Bis bald.
Mensch Otto. Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3.